Pergum Audio präsentiert.
Den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 2. Oktober 2025.
Hallo Andreas, wie schön dich zu sehen. Du bist wieder in Rom zurück, richtig?
Hallo Heike, ja, ich bin wieder in der warmen Sonne im schönen Rom, das ist wahr, ja?
Ja, du musst mir von Salzburg erzählen. Also letzte Woche war ja großes Kino. Ich konnte so aus dem Hintergrund beobachten, ich konnte sozusagen von einem kleinen Laptop, der auf irgendeinem Sekretär unter irgendeiner Maria stand, konnte ich sehen, wie du mit den Nonnen am Tisch sitzt und sie hatten ihre Kopfhörer auf. Allein dieses Bild war fantastisch und da musst du mir unbedingt von erzählen.
Du, ja, gerne. Also es war eigentlich ganz anders, als ich gedacht habe. Wir sind in Salzburg angekommen und der Weg zu dem Kloster war recht überschaubar. Also das sind noch ein paar Minuten von der Innenstadt. Das ist ein viel größeres Gebäude, als ich gedacht habe. Also es sah schon auf den Fotos ziemlich groß aus. Aber wenn du davor stehst, denkst du, wow, was für ein schöner Ort. Ganz grün. Mhm. Und wir sind dann auf den Vorplatz gefahren und da ist also eine Arztpraxis.
Das ist schon mal gut.
Von außen sieht das aus wie ein, ja, du denkst, hier leben Menschen, die ein ruhiges, schönes Leben verbringen. Aber es sieht nicht nach Kloster aus. Eigentlich habe ich viele Klöster gesehen in meinem Leben, aber es sieht eher aus wie ein Schloss oder eher vielleicht noch wie eine Burg. Und dann steigst du also aus auf diesem Parkplatz. Da war auch niemand außer mir. Und du musst um das Haus herumgehen, durch so einen kleinen Garten. Das haben die Ordensfrauen mir dann später erzählt. Die waren ganz traurig, weil also in der Zeit, in der sie weg waren, ist da also jede Menge Unkraut gewuchert.
Ja, wie lange waren die nochmal genau weg?
Ja, fast 2 Jahre.
Ah ja, gut, da wird das runtergerockt, ja.
Ja, genau. Aber was beeindruckend war, man sah immer noch die Mühe, mit der die Frauen dort also ihre Beete angelegt haben und Kräuter haben wachsen lassen. Und das war mal ein Vorzeigegärtchen, also ganz, ganz idyllisch. Da gibt es da noch so ein paar Lauben, wo man denkt, na ja, wer hat dich da, haben die sich mal einen schönen Abend gemacht. Und dann gehst du um das Gebäude rum und kommst rein und stehst eigentlich gleich in der Kapelle, in dieser Kirche, die sie haben. Wunderschön, muss ich sagen. Also das Holzbedielen, das knarzt alles. Also du hast gleich das Gefühl, du bist in ein anderes Jahrhundert versetzt. Die Kapelle ist blitzblank, super sauber. Und es gibt, was mich gewundert hat, unglaublich viel Blumenschmuck. Also ganz frische Blumen, die irgendjemand da aufgestellt hatte. Da habe ich gedacht, okay, also da hat sich jemand jetzt mal richtig Mühe gegeben. Also da standen jetzt nicht 2, 3 verwelkte Tulpen in irgendeiner Vase, sondern da war so ein gewaltiger Blumenschmuck aufgetürmt in dieser Kapelle. Und dann habe ich gedacht, okay, da war aber immer noch niemand. Da war ich und das knarzende Gebälk waren also ganz allein.
Und der Heilige Geist.
Ja, natürlich, der ist ja immer da. Und dann bin ich aus der Kapelle rausgegangen in den Flur und da hing etwas sehr Rührendes, ein sehr altes, ich würde mal schätzen, mindestens 50 Jahre altes Register der Messordnung. Also in Klöstern ist es so, stell dir mal so eine Holztafel vor und auf dieser Holztafel sind ganz viele kleine einzelne Zettel und da steht dann Name drauf. Da steht also Schwester Iswalda und dann steht daneben, was sie machen muss, erste Vorleserin. Dann steht Schwester Martina, zweite Vorleserin. Dann steht da Schwester Hedegunde, Leserin bei der Lesung oder und dann Ersatzleserin. Also die werden alle so eingeteilt und dieses Register, das hing da seit 50 Jahren, weil diese Ordensfrauen, bis auf unsere 3 Ordensfrauen, die auch in dem Register eingeteilt waren für Singen und Vorlesen in dem Gottesdienst, waren alle anderen verstorben. Die waren ja alle tot.
Traurig, naja.
Ja, aber es war so, du hattest das Gefühl, du kommst in ein Museum eigentlich, eher als in ein Gebäude. Und dann bin ich diese knarzenden Stufen weitergegangen bis zu einer Treppe. Und dann kommen wir auch gleich zu einem der Probleme. Das sind 50 Stufen. Für einen normalen Menschen ist das jetzt kein großes Problem. Gehst du da hoch, kommst dann in den ersten Stock. Da war ich schon beeindruckt, weil da hängt ein riesiges Bild vom heiligen Augustinus. Der Augustinus hat ja den Augustinerorden erkennst du immer daran, dass sie so ein durchbohrtes, blutendes Herz haben. Also da war der gute Augustinus. Und man merkte auch, dass dort Schränke gestanden hatte, die irgendjemand abgebaut hat. Also stell dir mal einfach ein Gebäude vor, von dem du das Gefühl hast, dass eine Umzugsfirma da gerade bei der Arbeit ist. Also so ein Gefühl ist das.
Oh je, nee, ja.
Da liegen Sachen an einem Ort, die da nicht hingehören. Stühle sind zusammengestellt, von denen du denkst, bringt die jetzt jemand weg oder bringt sie niemand weg. Dann gehst du eine weitere Treppe hoch und kommst in die eigentliche Klausur. Das ist sehr niedrige Decke. Es ist ein sehr dunkler Flur. Und du siehst an der Seite, die haben also improvisiert, Strom zu bekommen, weil da liegen überall Stromkabel, die ersetzen die Stromkabel, die in der Wand sind, weil man offenbar mit Notstromaggregaten dieses Kloster befeuert.
Hm. Ist es da kalt?
Also ich habe das nicht als kalt empfunden, aber ich habe auch gemerkt, dass da eine Heizung lief. Also die scheint zu funktionieren.
Ja.
Dann habe ich diesen dunklen Flur runtergeguckt und dann war das wie in einem, ja, wie soll ich das sagen, mit einem Gespensterfilm. Dann kam aus einer niedrigen Tür ein gebeugter schwarzer Schatten, der langsam auf mich zukam und ich dachte, okay. Und das waren dann die erste von unseren drei Ordensschwestern, Schwester Bernadette. Die stellte sich auch gleich vor, hatte mir aber gleich zu verstehen gegeben, dass sie jetzt überhaupt keine Zeit hat, weil sie suchte einen Kelch, nicht irgendeinen Kelch, sondern einen Messkelch aus dem 19. Jahrhundert, der auch wertvoll ist. Und sie erklärte mir dann auch gleich ihr Dilemma, nämlich, dass seitdem sie das Kloster verlassen haben und irgendwer dieses ganze Kloster durchwühlt hat, sie alles Mögliche einfach nicht mehr wiederfindet.
Ja, okay.
Jetzt wollte aber ein Priester zum Gottesdienst kommen in einigen Tagen und deswegen brauchte sie diesen Kelch.
Und den brauchte sie genau da, als du kamst.
Genau. Und ja, statt jetzt also mich
zu begrüßen,
irgendwohin zu begleiten, sagte sie, also ich habe jetzt keine Zeit.
Du musst auch Prioritäten setzen. Also,
ich muss jetzt diesen Kelch suchen, aber ich könnte ja schon mal hochgehen zu den anderen Schwestern. Dann gehst du eine dritte Treppe hoch. Da wurde mir wieder knarzende Holzstufen. Nochmal ein Wort zu den Treppen. Ich habe den drei Schwestern dann im Laufe der Tage, die wir da waren, geholfen, die Treppen rauf und runter zu kommen. Ich habe sie in den Gottesdienst gefahren auch. Und das ist wirklich eine Prozedur, die dauert sehr lange. Ich habe also das größte Problem hat Schwester Bernadette. Die hat sich also mit einer Technik, die sie so langsam entwickelt hat, hält sie sich an dem Geländer fest. Ich habe ihren einen Arm gestützt und dann sind wir beide also Stufe für Stufe ganz langsam diese 50 Stufen runtergewackelt.
Meine Güte, ja.
Auf jedem Treppenabsatz hat sie sich dann auf einen Rollator gestellt. Also auf jedem Treppenabsatz ist ein Rollator geparkt, sodass man diese wenigen Schritte bis zur nächsten Treppe gehen kann. Das ist eine echte Prozedur, aber ich habe dann auch zu ihr gesagt, das ist ja auch gefährlich. Sie hat gesagt, ja, das ist, sie ist jetzt 87, also und für 87 bewältigte sie das eigentlich noch ganz gut. Aber richtig ist, dass sie gesagt hat, dass man uns diesen Treppenlift genommen hat. Ja. Das ist völlig unverantwortlich. Aber
der sollte doch jetzt wiederkommen. Irgendjemand hatte einen, wohl wollte jemand nicht einen spenden, aber dann hieß es mit den Bauvorschriften, ist das schwierig. Wie ist denn da jetzt der letzte Stand? Gibt es da schon was Neues?
Also der letzte Stand ist, dass es eine ganze Reihe von Unternehmen gibt, auch ein deutsches, die bereit sind, kostenfrei einen neuen Treppenlift einzubauen. Das ist aber ein Problem, weil die Zuständigkeit ja nicht geklärt ist, weil in Wirklichkeit gehört das Kloster ja den Chorherren mittlerweile, die haben das ja durch notariellen Akt übernommen. Das heißt, in dem Kloster darf eigentlich nur gebaut werden, wenn die Chorherren zustimmen. Die andere Hälfte des Klosters, 50%, gehören der Diözese Salzburg. Das ist aber da, wo der Teil, wo die Schule untergebracht ist. Das ist ein ganz moderner Teil, es sieht ganz anders aus. Aber der Teil, der den Chorherren gehört, da müssten die zustimmen, wenn da jetzt gebaut wird. Ohne die Zustimmung, und weil das ein antikes Gebäude ist, ohne die Zustimmung des Denkmalschutzes, dann kann es da zu ernsthaften Schwierigkeiten geben. Das wollen die Ordensfrauen natürlich nicht. Es hat sich aber mittlerweile herausgestellt, dass der Treppenlift, der dort war, war mit einer Genehmigung eingebaut worden. Deswegen müsste man eigentlich ja nur den Status quo wiederherstellen. Hm. Das ist jetzt gerade der Stand der Dinge. Deswegen versuchen sie, das zu lösen.
Ja, gut. Und dein Eindruck so, also ich habe es ja gehört, die Nonnen, und sie haben ja wirklich auch viel und toll erzählt und so. Das hat mich sehr beeindruckt. Und es wird jetzt immer so gesagt, ja, das ist alles nur ein Riesenmedienhype und in Wirklichkeit geht es ihnen ganz schlecht und wer weiß, was passiert und so. Aber du warst ja nun da. Wie war denn jetzt dein Eindruck von den dreien?
Also du hast recht. Ich habe in den Tagen, seitdem ich hier wieder in Rom bin, mich mehrfach mit Spitzen der österreichischen Kirche unterhalten. Die sagen leider alle das Gleiche. Die sagen, die Nonnen sind Opfer einer Medienkampagne. Die wollen ja in Wirklichkeit mit den Medien gar nichts zu tun haben. Die werden ja instrumentalisiert. Das ist aus meiner Ansicht nach völliger Blödsinn. Also wenn du dann oben bist, in dem Teil, wo sie wohnen, gibt es also ein kleines, relativ gemütliches Wohnzimmer. Da saßen die anderen beiden Ordensfrauen. Und die haben mich dann erstmal auf einen Kaffee eingeladen. Und dann kam gleich eine ganze Armee von Helferinnen, die also einkaufen, den Ordensfrauen helfen. Da war medizinische Versorgung, also da war eine Dame dabei, die in einem medizinischen Betrieb arbeitet, die kümmert sich darum um die medizinische Versorgung. Also das war alles.
Lief alles.
Und, und die waren unheimlich fröhlich. Die freuten sich, dass ich gekommen bin. Die wollten sofort loslegen, mir alles Mögliche erzählen. Dann kam Schwester Bernadette auch, die hatte den Kelch gefunden. Die war ganz glücklich, hat gesagt, also das ist ja auch ein wertvoller Kelch. Der war in einer Kiste, wo er nicht hätte sein dürfen, aber der Kelch war wieder da. Und dann haben wir da also erstmal alle Kaffee getrunken. Und das, was mich wirklich überrascht hat, war, die waren so voller Energie und auch so klar, also diese Vorwürfe von Demenz und das ist alles komplett Unsinn. Die konnten sich an Dinge erinnern, also aus ihrer Kindheit. Die haben Geschichten erzählt von der Nazi-Besetzung in Salzburg, wie sie das erlebt haben. Die haben davon erzählt, wie sie in das Kloster gekommen sind. Die haben von ihrem Alltag erzählt. Also das, weißt du, diese Freuden, die diese beiden Frauen haben, die sind gerade ganz kleine Freuden. Also sie hatten immer eine Elektroplatte zum Kochen. Und die Schwestern haben gesagt, das ist halt, wenn du für drei alte Frauen kochen, das ist eine Elektroplatte,
nur
nicht viel.
Topf, ja.
Genau.
Oder und Spiegelei.
Jetzt haben sie aber von einer Spenderin eine zweite Elektroplatte bekommen. Und darüber waren sie unheimlich glücklich. Also nicht nur der Kelch war wieder da, sondern die zweite Elektroplatte war da. Und jemand hatte ihnen eine Flasche Essig gebracht. Der hat nämlich auch gefehlt, um den Salat anzumachen. Also die waren alle bester Stimmung.
Ja, die blühen richtig auf, oder gerade? Durch diese ganze Aufmerksamkeit und so. Also denen geht es wahrscheinlich besser noch als vielleicht vor, weiß ich nicht, 5 Jahren oder so oder 10 Jahren. Oder wir wissen wir natürlich jetzt nicht. Aber
Ich habe ja viel häufiger auch mit Jugendlichen zu tun. Und gemessen an vielen 16-, 17-, 18-Jährigen, die ich kenne, die also ihr Leben damit verbringen, sinnlose Videos auf einem Video anzustarren,
auf dem Handy,
sind diese drei Frauen blitzlebendig, da. Und vor allem, dem macht das unheimlich Spaß. Dem macht das Spaß, dass da Journalisten auftauchen, dass da Kameras sind. Als wir dann ganz vorsichtig gefragt haben, wir müssen während der Übertragung des Podcasts ihnen aber Kopfhörer aufsetzen, haben die gesagt, ja prima, hatten wir noch nie. Das machen wir jetzt.
Richtig gut.
Das war überhaupt kein Problem. Und die waren also ganz scharf darauf, alles nochmal zu erzählen. Die waren auch scharf darauf. Die fühlten sich auch, wie soll ich das sagen, also so umtütelt, ne? Wie man bei dir in Norddeutschland sagt.
Ja, klar, auch schön betütelt, ja.
Genau, da waren lauter Leute, die da waren, die was brachten, die erzählten denen dann was. Also man hatte schon in den Eindruck, wenn du da durchgegangen bist im Laufe der Tage, wenn die drei da alleine waren, war das schon ein sehr einsames Leben. Obwohl sie das immer auch immer wieder betonen, die angrenzende Schule, da kamen immer Schülerinnen, auch schon als sie noch alle drei fit waren, haben dann was vorbeigebracht, haben dann irgendwie denen was erzählt. Also die waren sozusagen an diese Schule so ein bisschen angeschlossen. Und was mich überrascht hat, du weißt ja, in meiner Arbeit hatte ich leider in letzter Zeit sehr viel mit Problemen innerhalb von der Kirche zu tun, vor allem was Kirche und Schule angeht und sexuellen Missbrauch und so, das weißt du ja alles.
Ja, klar.
Und ich habe immer so ein bisschen gedacht, naja, das waren ja vielleicht auch drei sehr strenge Nonnen, weil zwei von denen waren ja Lehrerinnen. Mhm. Die dritte hat hat im Kindergarten gearbeitet.
Erzieherin, ne?
Genau, Erzieherin. Und was also beeindruckend war, die positiven Erinnerungen der Schülerinnen, die müssen so gewaltig gewesen sein, dass also dieser Strom freiwilliger Helfer, der riss überhaupt nicht mehr ab. Also das war beeindruckend, wie viele Leute sich da so engagieren und sagen, also wir wollen, dass diese drei Frauen, ich habe dann manchmal auch darüber geredet, habe gesagt, waren die denn nicht mehr streng? Dann haben die das auch erzählt, haben gesagt, ja, also wenn man nicht aufgepasst hat, im Internat, es gab ja ein angeschlossenes Internat, wir haben mit Frauen gesprochen, heute gestandene Erwachsene, schon auch nicht mehr ganz junge Frauen, die in dem Internat waren, die dann gesagt haben, ja, also wir haben mal mit einem Fußball eine Scheibe zerschossen.
Der Klassiker.
Und danach mussten wir also bei Schwester Bernadette antanzen und die hat dann gesagt, die Stunde Freizeit, die wird heute gestrichen, ihr müsst die Hausaufgaben noch machen.
Ja, gut, aber das ist ja eine liebevolle Strenge, die ja irgendwie auch nötig ist. Also offensichtlich haben die ja die Schülerinnen dort so viel dort erfahren, dass sie jetzt voller Dankbarkeit sind und ganz viel zurückgeben. Aber offensichtlich wollte aber niemand Nonne werden, oder? Weil das ist doch das Problem an dem Kloster, dass da einfach der Nachwuchs nicht fehlt. Warum haben die es denn nicht geschafft? Gut, das wissen wir jetzt nicht. Aber wieso ist es denn so schwer, da jetzt junge Menschen zu begeistern?
Das ist einfach diese Tradition. Also, dass Frauen Klöster betreten haben, hatte in der Geschichte der Kirche, der vergangenen, ich würde sagen, das betrifft die letzten 1000 Jahre ungefähr, einige, nicht so wahnsinnig viele Gründe, aber einige ganz simple Gründe. Einer der Gründe war schlicht und einfach, dass für Frauen zu heiraten und Kinder zu bekriegen eine lebensgefährliche Geschichte war. Während der Geburt zu sterben war so wahrscheinlich, dass es Frauen gegeben hat, die gesagt haben, also in einem Kloster muss ich nicht heiraten, ich werde keine Kinder kriegen, bin aber auch nicht. Es gibt ganz viele Fälle von Heiligen, Frauen, deren ältere Schwestern im Kindbett gestorben sind.
Ach, echt?
Und die dann, mehrere Heilige, wo also sicher ist, dass die ältere Schwester im Kindbett gestorben ist und wo sich die jüngere dann entschlossen hat, ins Kloster zu gehen. Mhm. Also, war ein ganz einfacher Grund. Ein zweiter ganz simpler Grund waren Kriege. Mhm. Klöster waren nicht wie heute, Zentren. Heute sind es ja mehr oder weniger nur noch Erinnerungen an eine vergangene Zeit. Mhm. Aber Klöster waren über viele Jahrhunderte Burgen, in denen sich Frauen auch schlicht und einfach vor Gewalt
natürlich. Du hattest zu essen, du hattest ein Dach über dem Kopf und du hast dich vergewaltigt. Ja.
Richtig. Also das war schlicht und einfach auch eine Notwendigkeit während der vielen Kriege, die es in Europa gab. 30-jährig. Es gab ganz viele Klostergründungen gegeben in einer Zeit, in der es schlicht und einfach die Sicherheitslage schwierig war. Dann gibt es eine dritte, nicht schöne Grund. Es gibt viele Familien, die haben Frauen, ohne sie ihrer Meinung zu fragen, einfach in ein Kloster gesteckt.
Mhm. Ja.
Dann gibt es die Variante, dass Frauen in ein Kloster mussten, weil die Familien das Kloster gegründet haben. Also es hat ganz viele Adelsfamilien gegeben, was weiß ich, die Colonna, die Borghese, die haben ein Kloster gegründet und haben dann immer der ältesten Tochter gesagt, du wirst da Äbtissin. Die haben ein sehr luxuriöses Leben gehabt. Also keine kleinen Zellen, sondern die Äbtissinnen hatten also ein eher fürstliches Leben. Da gab's Konzerte, da gab's also Tanzaufführungen, da gab's gut zu essen. Und diese Klöster, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber das war damals sehr wichtig. Diese Klöster waren sozusagen Betfabriken für die Ewigkeit. Also es gibt ganz viele Testamente. Da schreibt also die Gräfin, was weiß ich, Colonna, steinreich, vor ihrem Lebensende. Ich möchte also zwei Klöster gründen. In den Klöstern muss in jedem Kloster 100 Nonnen sein und jede der Nonnen muss dreimal in der Woche für mein Seelenheil beten und zwar 100 Jahre lang. Die Nonnen und ihre Nachfolger und die Nachfolgerin und die Nachfolgerin, weil man der Meinung war, dass dieses ständige Gebet dafür sorgt, dass man nicht im Fegefeuer landet, sondern ins Paradies kommt.
Da haben wir es wieder, unser Fegefeuer, ja. Okay, aber ich meine, da gibt es ja nun auch noch sowas wie den Glauben, habe ich mal gehört. Und der ist doch total wichtig dann auch mal für einige Frauen gewesen, oder?
Also es gab diese Betfabriken, wie gesagt, das hat es immer in der Renaissance vor allem war das üblich. Dann gibt es eine ganz seltsame Welle von Frauenklostergründungen um das Jahr 1850. Das hatte mit der mit der Entdeckung Afrikas zu tun. Also Afrika war ja natürlich als Kontinent schon entdeckt, aber es gab also jetzt immer wieder Missionare, die zurück nach Europa kamen und die schilderten also die Zustände in Afrika. Und das hat bei reichen Frauen aus zuvor bevorzugten Familien dazu geführt, dass die alle auf einmal in die Mission wollten. Mhm. Also es gibt eine ganze Welle von Missionsorden. Frauen haben, weißt du, es war einfach eine Mode, glaube ich auch. Also
so
die heute
kamen mal raus. Die kamen da so nicht mal raus, die kamen in die Welt.
Ja, gut, die hätten ja auch damals, das waren Frauen, die hätten einfach auch nach Capri in Urlaub fahren können. Das war für die kein Problem. Mhm. Die waren also eher gut, die waren finanziell alle gut ausgestattet, weil die Klöster haben ja, das darf man nicht vergessen, du konntest ja nicht einfach ins Kloster eintreten, du brauchtest ja eine ziemlich große Mitgift. Wenn du nicht relativ, wenn du nicht finanziell ganz gut ausgerüstet war, hat dich kein Kloster genommen.
Ach so, und ich dachte, das wäre jetzt die Chance gewesen, wenn du nicht die Mitgift für einen Ehemann hast, dann gehst du halt ins Kloster, habe ich gedacht.
Nee, ganz im Gegenteil. Das ist also für ganz, es gibt viele Heilige, die also ganz lange von einem Kloster zum anderen pilgern, weil sie aufgenommen werden wollen, weil die aber nicht die nötige Mitgift haben, lehnen die Frauen sie ab. Also wenn du nicht, also das musst du dir ganz konkret vorstellen, im Mittelalter ging es wirklich um eine Mitgifttruhe. Also die Nonne hat da nicht also ein Säckel Geld mitgebracht, sondern eine große Holztruhe, in der waren also Laken, Decken, Schuhe. Damals, ich weiß, bei den heutigen Textilpreisen kann sich das kein Mensch mehr vorstellen, aber damals war das ein Schatz. Also allein eine Bettdecke war ein echter Schatz. Und diese Mitgifttruhen haben die also mitgebracht in die Klöster. Die durften nicht angetastet werden von den Klöstern, solange die Nonne am Leben war.
Ach so, und danach
behielt sie das alles. Und danach gehörte denen das, genau.
Interessantes Geschäftsmodell, ja.
Es gibt aber natürlich auch, gab es da Geldzahlungen. Also wie gesagt, später ging es, also nach dem Mittelalter geht es nicht mehr nur um die Truhe. Da geht es um erhebliche Summen. Also wenn du im Kloster aufgenommen werden solltest, musste dein Vater oder deine Mutter schon ganz schön viel Geld auf den Tisch legen, sonst ging das nicht. Und das ist diese Zeit der Gründungen um 1850. Da gibt's ganz viele Missionsorden, ganz viele Frauen. Ich habe mich immer gefragt, wie es zu dieser Welle kommt. Aber das muss wirklich so eine Art Mode gewesen sein. Mhm. Also damals gab's Zeitschriften, die schilderten Afrika, den Nil, die schilderten die Armut, die Lepra. Und reiche Frauen haben gedacht, ich fahre da jetzt hin.
Okay, es gibt mal so einen Film mit Audrey Hepburn, Das Leben einer Nonne oder so. Kennst du den? Ich glaube, aus den 50er, 60er Jahren. Ein ganz beeindruckender Film, wo Audrey Hepburn irgendwie in ein Kloster geht und dann auch irgendwie nach Afrika und immer wieder auch hadert und so. Also ein ziemlich berühmter Film.
Ah, nee, ich kenne ihn nicht, aber das schildert genau das. Also wie heute die Leute auf einmal auf TikTok abfahren, war das damals unter...
Der Trend, vielleicht brauchen wir eine TikTok-Tockerin, die jetzt mal wieder so einen Klostertrend setzt, da um unsere drei Nonnen zu retten, oder?
Ja, vielleicht. Also,
die brauchen ja irgendwie sechs, ne, um wirklich da weiter bestehen zu können. Das musst du mir nochmal eben erklären.
Und ja,
was machen wir jetzt für die?
Also, das ist ganz einfach. Es gibt also ein Statut innerhalb der katholischen Kirche, das legt fest, wie klein Klöster sein dürfen, so dass sie sich selbst verwalten können. Also das ist ganz einfach, da hat man sich mal überlegt, wie viele Frauen oder Männer sollen das sein? 10, 11, 5, 6, 8, 9. Und man hat sich dann auf die Hälfte der Zahl der Apostel geeinigt, also 6.
Aha.
12 schienen manchen dann doch zu viel, 3 zu wenig, wäre die heilige Dreieinigkeit gewesen. 6 war so ein Mittelweg und da hat man gesagt, also bis bei 6 Mitgliedern sind die Klöster autark. Dann dürfen sie eine eigene Oberin wählen, über ihr eigenes Einkommen bestimmen, alles alleine machen. Bei Klöstern, die kleiner sind, geht das nicht mehr. Schwester Bernadette hat da ganz, als wir darüber gesprochen haben, ganz toll zu mir gesagt, nein, das ist doch ganz falsch, weil in der Bibel steht, wenn 2 oder 3 von euch beieinander sind, bin ich mitten unter ihnen. Also sagt sie, wieso sollen wir denn 6 sein? Aber in der Tat, wenn sie 6 wären, gäbe es das ganze Problem nicht.
Okay.
Wir könnten
könnten jetzt 3 Nonnen, also irgendwo aus, von wo auch immer, entweder Deutschland oder, keine Ahnung, aus Afrika, mal umgekehrt sagen, so, wir kommen zu euch und retten euch und dann gehören wir zu. Und dann gehören wir hier zu euch. Würde das funktionieren?
Du musst das nochmal wiederholen, weil ich da reingehustet habe.
Ja, genau. Also könnten jetzt einfach 3 Nonnen von irgendwo, entweder aus Deutschland, die jetzt sagen, ach, ich möchte schon immer da, also Andreas hat das Kloster so schön beschrieben, da will ich jetzt hin. Oder, keine Ahnung, 3 Nonnen aus Afrika, die sagen, vielleicht ist hier auch ganz interessant. Und dann wäre das Problem gelöst?
Also es müssten Augustiner-Chorfrauen sein.
Ah ja.
Die müssen natürlich zu diesem Orden gehören. Aber wenn jetzt 3 Augustiner-Chorfrauen aus einem Kloster, eins ist in Essen in Deutschland, wenn die also beschließen würden, wir gehen jetzt nach Goldenstein, dann wäre das wieder ein autarkes Kloster. Okay. Was sie nicht dürfen, ist, sie dürfen keine Novizinnen mehr ausbilden. Mhm. Dazu sind sie zu alt. Sie dürfen also keine drei junge Frauen aufnehmen, aber sie dürften, wenn sich drei Ordensfrauen bei ihnen melden, wären sie wieder ein eigenes autarkes Kloster. Das stimmt.
Okay, sehr interessant. So, die Nonnen habe ich jetzt gelesen oder gehört, haben ja noch ein Problem gerade. Sie müssen ja eigentlich einmal am Tag, glaube ich, in den Gottesdienst, aber das geht natürlich nicht, weil sie sind da ja nur zu dritt. Also das musst du mir nochmal erklären.
Also es ist ganz simpel eigentlich. Alle Orden haben Gebetszeiten. Das ist bei fast allen Orden ähnlich. Also es gibt ein Morgengebet, die Laudes, ein Abendgebet. Es gibt ganz bestimmte Gebete, die jeder Ordensmann und jede Ordensfrau sprechen muss, zu ganz bestimmten Zeiten. In der Regel beten die zusammen, auch die drei Frauen beten die Gebete zusammen. Das ist ganz simpel, das geht ihnen Fleisch und Blut über. Und natürlich sollten sie, wie jeder katholische Priester auch, an jedem Tag einem Gottesdienst teilnehmen, wenn das möglich ist.
Aha, das ist schon ganz schön oft, ja.
Ja, es gibt also da jede Menge Ausnahmeregeln, auch für Priester gibt es da Ausnahmeregeln. Auch die lesen heute nicht mehr jeden Tag einen Gottesdienst, aber das ist sozusagen eine alte Tradition. Das geht bei den drei Frauen nicht, aus dem einfachen Grund, die haben zwar eine Kapelle, aber die haben keinen Priester. Das heißt,
und sie dürfen es auch nicht selbst. Also ich meine, die sind ja fast 100 Jahre in der Kirche, nicht ganz, und die wissen doch, wie es läuft. Die dürfen einfach, weil sie Frauen sind, keinen Gottesdienst abhalten?
Natürlich nicht, weil das die Regel der katholischen Kirche ist. Die dürften, wenn sie wollten, einen Wortgottesdienst abhalten, das wollen sie aber gar nicht. Also weißt du, was du, glaube ich, verstehen musst, ich brauchte auch eine ganze Weile, bis ich das verstanden habe, die sind, obwohl sie Revoluzzerinnen sind, und Revoluzzerinnen sind sie ohne jeden Zweifel. Also sind aus dem Altenheim abgehauen, in ihrem Kloster eingebrochen und haben dann Schlüsseldienst kommen lassen.
Genau. Nichts mit Gehorsam.
Ja. Nichts, bis die Polizei kam, weil die Polizei stand vor der Tür und hat gesagt, was machen Sie da eigentlich?
Ja.
Und weil aber die Polizistin selber Schülerin in dem Kloster gewesen war, hat die ihrem Chef gesagt, also pass mal auf, das vergessen wir jetzt mal hier, das ist eine zivilrechtliche Geschichte. Die sind hier zwar eingebrochen, das ist eigentlich eine Straftat, wie du weißt, aber die Polizei selbst, die den Nonnen gewogen war, hat da gesagt, nee, komm, hier, das ist eine zivilrechtliche Geschichte. Da mischen wir uns.
Gut, okay. Ja, okay, sie sind eigentlich Revoluzzerin und eigentlich widersetzen sich auch dem Gehorsam, obwohl sie das Gelübde abgelegt haben, zumindest in diesen Dingen. Aber was Kirche angeht, da sind sie gar nicht revolutionär, ne? Da sind sie ganz, ganz voll auf Linie.
Ja, sie sind eher, sind eher sehr konservativ. Ja, also ich, um mich, also um das Gespräch, um sozusagen das Gespräch so ein bisschen in eine Richtung zu lenken, wie ich das wollte, habe ich Ihnen auf dem Handy ein Foto gezeigt. Da bin ich neben Papst Franziskus und wir sind in einer ganz freundschaftlichen Haltung. Also er nimmt mich so in den Arm und flüstert mir was zu. Und Schwester Bernadette, als ich ihr das Foto gezeigt habe, in dem Glauben, dass die sagen, oh, da kommt jetzt hier ein wichtiger Mann aus dem Vatikan. Oh, der kennt sogar den Papst. Oh, Franziskus hat den in den Arm genommen und flüstert dem da was zu. Stattdessen sagte sie, das können Sie mal gleich weglegen, weil mit Franziskus wollen wir überhaupt nichts zu tun haben.
Hättest du mal lieber Benedikt rausgeholt aus der Tasche. Ja.
Und da war ich dann ganz überrascht. Und dann hat sie halt auch gleich gesagt, also das sei alles viel zu wenig fromm und hätte viel zu wenig gebetet.
Okay.
Und da sei ja viel zu weltlich gewesen. Und
okay, sie und, werden die, also die drei werden die Kirche nicht reformieren, ich merke schon.
Gleichzeitig aber sind diese drei Frauen auch deswegen so cool, weil Bernadette hat also zum Beispiel erzählt, dass sie immer unheimlich gerne Ski gefahren ist mit den Schülern, aber in ihrem Habit. Also die ist in dieser Nonnentracht ohne Helm, weil die gut Ski fahren konnte, die Berge runtergebrettert. Super. Also das würde selbst in deinen ehemaligen Talkshows würde das echt als Film sofort gekauft werden.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich sehe schon den Spielfilm, sehe ich schon vor mir. Ja.
Ja, die Nonne, die mit dem Habit die Berge runterbrettert. Ja. Und wir haben mit Schülerinnen gesprochen, die haben erzählt, dass sie bei Schwester Bernadette schwimmen gelernt haben, weil Schwester Bernadette hat gesagt, Mädel, du kannst nur Brust, ich bringe dir jetzt mal Kraulen bei.
Ja, und dann nicht im Habit.
Nein, da hat sie einen schwarzen Badeanzug gehabt, aber sie ist mit dem Habit in die Badeanstalt gegangen, also in ein ganz öffentliches Schwimmbad, hat sich dann da einen Badeanzug angezogen und ist dann mit dem Habit da auch wieder raus. Also
super. Herrlich, wunderbar. Ja.
Also die Frauen haben schon Pep, ohne jeden Zweifel. Also reichlich mehr Pep als viele, viele Priester, die ich kenne. Die haben sich, glaube ich, auch für ihre Schülerinnen wirklich sehr, sehr engagiert, weil die haben also, kennen die Namen alle noch. Also wenn du da bei Tisch sitzt, dann fallen ständig Namen von Schülerinnen. Also die Elsie war ja wieder da und die Maria kommt ja gleich und das war doch die Tochter von dem und
ja, okay, also sie sind da schon gut. Also geht, aber wie geht das denn jetzt weiter mit ihnen? Was, also jetzt, ich meine, diese Dankbarkeit ist ja großartig, die hilft vielleicht auch ganz lange und ja, wenn's, also der beste Fall wäre einfach, dass sie da ihren Lebensabend weiter verbringen und ganz viel Hilfe erfahren oder gibt's also, jetzt noch irgendeine Hoffnung für sie?
Was ich auch beeindruckend fand, ist, wir waren, weil das so lange gedauert hat mit unserem Podcast, waren wir erst, glaube ich, um 2:30 oder so fertig. Mhm. Also lange nachdem die drei Frauen eigentlich Mittag essen. Und dann habe ich gesagt, wir fahren jetzt hier irgendwie zu einem Wirt, ich lade euch alle ein und ihr müsst doch jetzt endlich mal was zu essen kriegen. Und wir waren in den Tagen, in denen wir in dem Kloster waren, dreimal mit den Frauen in einem Wirtshaus. Die haben dreimal da gegessen und keiner der Wirte hat mich bezahlen lassen.
Super.
Wir haben alle drei gesagt, also wenn diese Schwestern kommen und mit egal welchen Begleitern, die sind unsere Gäste. Mhm. Also dieses Dorf, das ist auch ganz eng mit diesen drei Frauen verbunden. Also die sind nicht so eine Insel, um die sich keiner schert, sondern mit denen hat jeder eine Erinnerung oder verbindet was mit denen. Und die sind also ich muss sagen, das ist so eine Solidaritätswelle, die hat mich wirklich berührt. Das war toll, dass die diese, das war auch süß, weil während wir beim Mittagessen waren, hatte Schwester Bernadette gesagt, sie möchte eine Cola. Und der Wirt, der jetzt nett sein wollte, hatte jetzt ein sehr großes Glas Cola dahingestellt. Und dazu hat sie ein Wiener Schnitzel gegessen und sie schaffte die Cola nicht. Und sie hat aber gesagt, mir ist das so peinlich, ich möchte das nicht stehen lassen. Aber ich kann die nicht austreten, ich kann aber nichts mehr trinken. Und dann hab ich Schwester Bernadette Cola ausgetrunken, weil sie wollte nicht, dass das da auf dem Tisch stehen bleibt. Das ist so.
Stell dir mal vor, alle alten Menschen würden in ihren Orten, wo sie aufgewachsen sind und dann im besten Fall ja auch so viel gegeben haben, irgendwann so viel zurückbekommen.
Ja,
das wäre
genau,
eine ideale Welt.
Ja, habe ich auch gedacht. Also das war schon wirklich beeindruckend. Zumal, was auch wirklich unglaublich ist, während ich da im Kloster rumlief, tauchte plötzlich eine Dame aus Hongkong auf, zusammen mit ihrem belgischen Mann. Die hatte in einer chinesischen Zeitung von diesem Fall gehört. Nein. Die waren aber zufällig in Österreich im Urlaub. Und sind da vorbeigefahren und haben mir einen Geschenkkorb gebracht.
ist das schön, ja.
Dann habe ich mit der Dame aus Hongkong gesprochen und sagte, nee, also wir finden das so toll. Ja, sind Sie denn katholisch? Nee, eigentlich nicht wirklich, aber ich habe also mitbekommen, auch in China gibt es jede Menge Kirchen, ganz viele Kirchen. Ich finde das so interessant, ich finde diese drei Frauen so toll. Und wir wollten denen einfach mal ein Geschenk bringen. Und so geht es da ständig zu. Also entweder steht da wieder irgendein Journalist in der Tür oder irgendjemand, der einfach von diesen Nonnen gehört hat und gerade irgendwo in der Nähe von Salzburg Urlaub macht. Die haben jetzt ein Warnschild unten an der Tür angebracht. Liebe Gäste, wir Nonnen wollen nach 16 Uhr keinen Besuch mehr empfangen. Also dann sitzt du da oben nur noch im kleinen Kreis. Also das ist jetzt auch immer so gewesen, dass ich dachte, die müssen doch jetzt mal einen Mittagsschlaf machen. Also ich wollte mich da immer so zurückziehen irgendwann. Ja. Und ich habe gedacht, also
du wolltest einen Mittagsschlaf machen.
Ja klar, ich habe gedacht, also das war eine weite Reise. Ich habe hier viel gearbeitet. Ich finde, wir machen jetzt mal eine Pause und das war nie so, sondern wenn ich dann immer vorschlug und sagte, wollen Sie sich denn nicht einen Augenblick aufs Ohr legen? Sagte, nee, auf keinen Fall. Also das wollen wir auf keinen Fall, sondern die wollten dann weiter was erzählen. Wo sie übrigens knallhart sind, das habe ich lange in der katholischen Kirche nicht mehr erlebt. Es ist in der Kirche, ja, bis, ich würde mal sagen, bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, also bis in die 60er Jahre üblich gewesen, dass man längere Zeit vor einem Gottesdienst, also bevor man die Kommunion bekommt, also die Kommunion ist diese Oblade, die ja eigentlich Christi Leib ist, die man während des Gottesdienstes bekommt. Ihr nennt das das Abendmahl.
Abendmahl nennt man das bei uns, genau.
Das ist die Kommunion. Also wenn man diese Hostie bekommt, sollte man einige Stunden vorher nichts essen. Mhm. Weil die Vorstellung war lange Zeit, das ist ja Christi Leib, den du da isst. Und wenn du vorher noch ein Schnitzel gegessen hast, dann vermengt sich ja sozusagen Christi Leib mit deinem Wiener
mit
Schnitzel.
Mit dem halben Schwein, ja.
Das soll ja nicht sein. Deswegen gab es also so diese Regel. Und ich kenne eigentlich ganz wenig Menschen, die sich noch daran halten, die also sagen, nee, also heute wird nicht gefrühstückt, weil wir gehen gleich in die Kirche. Die Frauen sind da knallhart. Also wir haben da beim Kaffeetrinken zusammengesessen, wir hatten Kuchen mitgebracht. Und die haben dann immer auf die Uhr geguckt und gesagt, ja, jetzt dürfen wir noch ein Stück. Und dann haben die sich gegenseitig zugenickt und gesagt, jetzt nicht mehr. Weil jetzt fängt also die Phase an, weil in 2 Stunden oder in 3 Stunden empfangen wir die Kommunion. Also da wird nichts mehr gegessen. Und dann haben sie unseren Apfelstrudel da auch stehen lassen. Da wurde auch kein Kaffee mehr getrunken, aber weiter gequatscht. Also statt
das ist bestimmt lebensverlängernd. Ich glaube, das ist lebensverlängernd, wenn du einfach immer zwischendurch so Intervallfasten machst, weil du auf Christi Leib wartest. Das ist wahrscheinlich das Geheimnis, warum die so alt werden und so fit sind.
Ich verstehe von Intervallfasten überhaupt nichts. Also
Intervallfasten ist irgendwie so ein Trend. Ich glaube, der kam vor 5, 6 Jahren auf, wo man dann irgendwie 16 Stunden nichts isst und 8 Stunden wohl oder irgendwie umgekehrt. Also immer eine ganz lange Phase, wo du gar nichts isst und dann wieder isst und dann wieder lange nicht und so, damit der Körper sich zwischendurch mal erholen kann, dass du nicht immer was hinterher stopfst. Das ist auch, glaube ich, relativ sinnvoll, aber nur, wenn man es nicht zu dogmatisch macht. Weil das Problem ist ja immer dieses ewige Snacken. Hier noch ein Stück und da noch was und so. Und dann ist der Körper mal ganz durcheinander und kann das gar nicht verarbeiten. Und die Nonnen machen das einfach durch den Glauben.
Praktisch. Stimmt, die Nonnen, da ist nichts mit Snacken, das kannst du vergessen. Also die sind da knallhart. Und was auch beeindruckend ist, also in welchem Tempo die mit ihrem Rollator über diesen Flur flitzen, das war unglaublich. Also die schossen da wirklich rückwärts über den Flur, Schwester Bernadette. Ich fand das total rührend, weil als ich dann sagte, ja, wir waren jetzt hier einige Tage bei Ihnen, wir müssen jetzt bald wieder nach Rom zurück, da hat die richtig geweint.
Ja, ich wollte gerade sagen, haben die dich gehen lassen überhaupt?
Ach, die hat gesagt, ach, das war so, wollen Sie jetzt wirklich weg und kommen Sie denn wieder? Und das war so schön mit Ihnen, jetzt sind wir so traurig. Ja. Und das war wirklich rührend, aber es war für mich auch, also ich kenne ja wirklich viele Facetten von Kirche, aber das war so beeindruckend, auch nach so langer Zeit. Ich mache das seit 40 Jahren. Ja. Aber ich habe also eine solche, erstens fröhliche Gruppe von älteren Frauen. Also die sind überhaupt nicht depressiv, die sind überhaupt nicht bedrückt. Die sind komischerweise überhaupt nicht zerstritten. Mhm. Also schon meine Kumpels, mit denen ich mich seit mein ganzes Leben lang kenne, mit denen wir sind viel öfter zerstritten über irgendwelche Kleinigkeiten. Aber wenn ich mir vorstelle, wir würden zusammen leben, dann wird es da ständig krachen. Also ich kann mich an meine WG-Zeit erinnern, da gab es auch immer nur Ärger.
Ja, absolut. Und so Dreierkombinationen, das kenne ich auch von so Kindern, wenn die sich treffen, auch gerade Mädchen, muss ich leider sagen, wo ich nicht immer in so Geschlechterkategorien denken will, aber so 3 Mädchen, da gibt es immer irgendwann Stress und eine ist sauer auf die anderen beiden, eine wird ausgeschlossen oder irgendwas. Also Albtraum, Wahnsinn, wie die das hinkriegen.
Und die sind also so solidarisch, die passen so gut aufeinander auf. Dann sagt ich immer, nee, die Bernadette, die braucht doch jetzt noch ihre Tablette und pass mal auf, da können wir nicht runter, weil wir müssen einen Augenblick warten. Pass mal auf, die möchte doch das noch trinken oder das noch haben. Also die sind total süß und freundlich zueinander. Also da ist kein böses Wort gefallen in den ganzen Tagen. Und ich fühlte mich auch so richtig nützlich, weil abends, als sie dann in den Gottesdienst wollten, wie können, wenn sie in dem Konvent, also in dem Kloster, in ihrer Kapelle kein Gottesdienst haben, das geht nicht, weil, wie gesagt, die Gegenseite ganz offensichtlich die Priester einschüchtert, dass sie nicht in dieses Kloster gehen. Also es gibt einen einzigen, der ist 94, der kommt ab und zu Der ist auch ganz nett und den mögen sie auch, aber der kann halt auch nicht mehr so oft kommen. Nee. Und deswegen gehen die rüber in das Kloster und ich habe die dann, also das sind nur in die Kirche, das ist also eine ganz normale Pfarrkirche. Und das sind nur 200 Meter. Aber ich habe gesagt, ich bin jetzt hier, ich fahre euch. Und das fanden sie auch lustig und waren dann ein bisschen besorgt, weil also Bernadette sagte gleich, na ja, wenn du den Rollator hinten einpackst, mein, dann verkratzen wir vielleicht den Kofferraum. Habe ich gesagt, nein, das ist kein Problem, da passen wir schon drauf auf. Und dann bin ich mit denen da in die Kirche gewackelt und habe auch gesagt, ich warte auch, wir bleiben bis zum Ende des Gottesdienstes. Und dann sagte Bernadette zu mir, ja, ich brauche auch, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, so ein bisschen Hilfe. Komm doch bitte mal nach vorne, weil wir brauchen was aus der Kirche. Und dann war der Gottesdienst vorbei. Dann bin ich auch nach vorne gegangen. Dann saßen die drei da vorne in der ersten Reihe. Und ich habe gedacht, was wollen die denn jetzt? Und dann kam also der Küster raus, der Sakristan, also der Mann, der sich um die Kirche kümmert. Und dann sagte die Bernadette, ich habe gedacht, die wollen jetzt, was weiß ich, einen Anteil von dem Klingelbeutel, die wollen was weiß ich was. Und dann sagte sie, wir hätten so gerne eine Kerze. Wir haben keine Kerzen mehr. Und dann hat er denen so zwei abgebrannte Kerzen mitgegeben. Die haben die drei Frauen dann ganz stolz als ihren Schatz wieder zurück in ihr Kloster getragen, weil sie gesagt haben, also der Gottesdienst ohne Kerze, das ist ja, geht ja nicht. Und ein bisschen ist mein Herz, glaube ich, bei diesen Frauen geblieben.
Muss ja, ich merke das schon.
Wir haben da, ich habe auch so viel über die Kirche gelernt. Also weißt du, ich bin du weißt, ein großer Fan von Papst Franziskus bin ich immer noch, obwohl er nicht mehr am Leben ist. Aber die Gegenseite, also die Vorstellung, wie so eine konservative Nonne darüber denkt, das wusste ich nicht. Und das war für mich spannend, einfach mal mitzubekommen, was denen wichtig ist an der Kirche. Aber ich fand rührend, wie gesagt, dass drei Frauen, die sich so lange um so viele Kinder und Jugendliche, es waren ja fast alles Mädchen, das war ja ein Mädcheninternat über lange Zeit, also die sich da um die Küchen gekümmert haben und die sich auch also so darum gekümmert haben, wenn da was nicht klappte. Also sie hat mir dann von Scheidungen erzählt, wie Mädels zu ihnen gekommen sind, weil irgendwie die Mama weggefahren ist und Mädels, die sich nicht trauten, Ski zu fahren, wo sie dann ihr Habit und ihre Skier geschnappt hat und mit denen in die Berge gefahren ist. Also das war schon, und ich glaube, sie hatten auch ein sehr erfülltes Leben. Also die waren nie verheiratet.
Mit Jesus aber, doch.
Ja, sicher, aber ich glaube, die hatten so ein Gefühl. Und was ich wirklich auch empfinde, was deswegen ist es wirklich die Schweinerei, was man mit den Frauen gemacht hat, die sind da zu Hause. Also da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Die kennen jede Ecke, die kennen, die haben allein schon die Tatsache, dass jetzt wieder Kinder sind, dass da Leute vorbeikommen und so. Naja, und
Aber sag mal, wann kommen die dich, also bevor ich die Hörerschaft auffordere, doch mal Kerzen vielleicht nach Salzburg zu schicken, wann kommen die denn zu dir nach Rom?
Ja, da arbeiten wir sozusagen dran. Ja. Also,
was sagt denn der Papst zu der ganzen Sache?
Ja, also bisher haben wir, ich versuche mit der zuständigen Kongregation, das ist eine Ordensfrau, einen Kontakt zu bekommen und mal darüber zu sprechen. Ich habe jetzt mit einem Freund von Papst Leo darüber gesprochen. Also da ist ein bisschen was im Gange und ich hoffe, dass wir das alles auf die Reihe kriegen. Es hängt ein bisschen davon ab, wir brauchen von den zuständigen Ärzten ein Okay, dass sie diese Reise machen dürfen, weil wir wollen nicht ihre Gesundheit riskieren.
Nein.
Sollte jemand Bedenken anmelden und sagen, das ist für die dann doch zu viel. Also das warten wir jetzt mal ab. Aber ich weiß, dass sich jetzt auch gegen den bisherigen Propst, der zuständig ist, doch ein erheblicher Widerstand regt. Leider hat der zuständige Bischof von Salzburg, ist da bisher abgetaucht, da ist noch nichts passiert. Aber es gibt, das weiß ich aus ganz sicherer Quelle, mittlerweile Bewegung, dass man da etwas unternehmen will, weil ich glaube auch, dass die Zustimmung oder das, weißt du, es gibt auf dieser Welt so wenig positive Geschichten, die wir als Journalisten gerade erzählen können. Wenn wir dann endlich mal eine erzählen können von Menschen, die für etwas kämpfen, was von dem man denkt, da passiert etwas, was auch für ihren Lebensabend wirklich gut ist, dann sollten wir denen auch wirklich helfen. Das versuchen wir ja gerade auch.
Ja, toll. Ich bin sehr gespannt. Mensch, ja, also ich wollte eigentlich mit dir noch über Herrn Theberts von Ils sprechen, aber das schaffen wir, glaube ich, gar nicht. Wollen wir es nächstes Mal machen? Weil da habe ich mich die Woche über was aufgeregt.
Ja, ich habe mich über zwei Sachen gewundert. Also In der deutschen Presse war gar nichts. Also ich habe das überhaupt nicht verstanden.
Ich habe es hier auch nicht gelesen. Ich habe nur deine Nachricht, deine WhatsApp bekommen, dass du dich da ärgerst, also, und musste erstmal nachfragen.
Ja. Es gab also einen großen päpstlichen Gottesdienst am vergangenen Sonntag. Und am Hauptaltar standen drei Priester, also der Papst und zwei Konzelebranten, die mit ihm konzelebriert haben. Also da waren jetzt nicht 300 Priester, sondern es waren nur drei. Der Papst und zwei Konzelebranten. Einer war der römische Bischof Fisichella. Und der zweite war, und da glaubte ich meinen Augen nicht zu trauen, als ich den am Altar gesehen habe, das war Bischof Thebats van Elst, der ehemalige Bischof von Limburg.
Stichwort Badewanne und hauseigene Kapelle und Adventskranz für 50.000, also Adventskranzhalterung für 50.000 Euro und so weiter. Der hat richtig Kohle rausgehauen und der ist dann doch auch zurückgetreten, ist das falsche Wort, aber der hat doch seinen Rückzug dann von seinem Bischofsamt doch irgendwie dann angenommen, nachdem Franziskus ihn nochmal freundlich gebeten hatte, oder?
Ja, ich glaube, wir müssen das nächste Mal darüber sprechen. Ja, also ich fand, dass der zugeschüttete Koi Karpfenteich hat, glaube ich, allein 300.000 Euro verschlungen. Aber ich finde, dass wenn jemand also ein Bild der Kirche verbreitet hat, wie das Thebats van Elst getan hat, dass die Menschen, wie ich finde, völlig zu Recht absolut aufregt. Ich habe mit so vielen Menschen zu tun, dass wenn denen der Name Thebats van Elst fällt, dann sind die richtig sauer. Sprech. Weil die sagen, eine Kirche, die von sich behauptet, zu versuchen, denen zu helfen, denen es nicht gut geht, in einem solchen Protz und Prunk, First-Card-Flug nach Indien und dann ohne ein Eingeständnis, also wenn dieser gute Mann dann irgendwann mal diesen ganzen Mist, den er verursacht hätte, eingesehen hätte und das auch mal richtig erklärt hätte, aber so ist bei den Menschen hängen geblieben, das ist ein Bild von Kirche, mit dem wir wirklich nichts zu tun haben wollen. Und dass der dann neben Papst Leo dem 14. als großes leuchtendes Beispiel vor 40.000 Menschen den Gottesdienst vor dem Petersdom zelebriert, das hat mich also wirklich aufgeregt. Zumal eine Sache ist, glaube ich, ganz klar. Leo der 14. war eine Bischofskongregation. Das heißt, der war zuständig für Fälle von Bischöfen, bei denen es nicht glatt läuft. Und das heißt, er kannte den Fall Thebats van Elst ganz bestimmt. Deswegen, ich fand's nicht gut. Ich denke mal, dass wir vor der nächsten Folge zum Thema Thebats van Elst von den vielen netten Hörerinnen und Hörern, die unseren Podcast hören, eine Menge E-Mails bekommen werden, die dazu sagen, weil ich kann dazu nur sagen, ihr habt völlig recht. Also es ist echt nicht okay, ein solches Bild von Kirche zu verbreiten und dann auch noch dafür gelobt zu werden, weil man in Rom es dann auch noch schafft, bis an die Spitze der Kirche neben dem Papst Gottesdienste zu halten. Also
der ist jetzt, habe gelesen, Kurienbischof ist er jetzt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was das ist. Aber können wir alles nächstes Mal sonst besprechen? Weil es ist
so peinlich, wie es ist. Es ist der ranghöchste Deutsche im Vatikan. Aber lass uns doch darüber das nächste Mal reden.
Und über Lourdes müssen wir, glaube ich, auch noch reden. Irgendein Wunder hatten wir noch. Oh Mann, wir haben noch so
viel zu besprechen. Außerdem gibt es Neuigkeiten von den Nonnen das nächste Mal. Das kann ich jetzt schon ankündigen.
Ja, jetzt hast du mir was verschwiegen, was du mir das nächste Mal erzählst.
Ja, nächstes Mal erzähle ich dir Neuigkeiten von den Nonnen. Ganz bestimmt.
Ich freue mich schon sehr.
Ich mich auch.
Und unsere Reise rückt auch immer näher. Jetzt haben wir schon Oktober.
Ach ja, du musst ja langsam den Koffer packen. Oh mein,
ich werde schon mal gefragt, ob ich schon einen Koffer gepackt habe, wo ich immer denke, bis dahin ist alles aber ein bisschen muffig, was da drin ist. Aber es dauert nicht mehr lang.
Aber weißt du denn schon, was du mitnimmst?
Ich packe meinen Koffer, also was weiß ich, was soll ich denn mitnehmen? Also ganz normal, Klamotten halt, Turnschuhe, weil ich mir die Füße wund laufe.
Turnschuhe sind richtig, ja stimmt. Und klar. Und du kannst ja schon mal so überlegen, also dann ist es ja schon kalt, also dann gibt es keine Probleme mit nackten Schultern und so. Das ist ja, sonst musst du ja einen Schal umlegen.
Du so denkst, ja.
Ja, das ist dann nicht mehr das Problem und dann.
Ich weiß nicht. In meinem Alter brauche ich jetzt auch eine Lesebrille, die soll ich nicht vergessen. Und ansonsten, du musst dir mal dein Programm mal überlegen oder weißt du schon genau, wann wir wo sind?
Oh, das weiß ich schon ganz genau. Die Vorbereitungen sind sozusagen fertig.
Und einen Podcast zeichnen wir dann ja auch von dort auf.
Das machen wir und es gibt für die Teilnehmer der Reise während der Reise eine Überraschung.
Auch das noch. Ich glaube, es gibt jeden Tag ungefähr 100 Überraschungen, aber noch eine extra. Super. Genau. Ach, ich freue mich schon. Ich freue mich.
Alles klar. Okay, dann denk schon mal an deinen Koffer. Mach's gut.
Ich pack meinen Koffer. Noch nicht, alles aber klar. Ich denke drüber nach. Tschüss.
Alles klar. Tschüss, tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.